glaube, das ist allgemein vielleicht ein bisschen das Dilemma am Verkehr, oder? Alle wollen Erreichbarkeit im Sinne von sich können bewegen, auch Ziele erreichen, was total nachvollziehbar ist. Und niemand möchte den Verkehr, der aus dem aus entsteht.
Es geht um die Infrastruktur im 12. E-Zürich Polit-Talk. Und wenn ich sage Infrastruktur, dann denken die meisten wahrscheinlich zuerst an Beton, an eine Strasse zum Beispiel. Und jetzt haben wir bei uns im Podcast den Stefan Ernetz Gast, der von Berufs wegen Strassen plant, aber sagt, vielleicht sollten wir gar nicht mehr so viel bauen. Ich bin der Nico Leuberger. Hallo Stefan.
Hoi.
Stefan, du bist Spartenleiter für Raum und Mobilität und auch das Mitglied der Geschäftsleitung beim Ingenieur- und Planungsunternehmen EWP. Und das Gespräch da, das nehmen wir ja jetzt remote auf, wegen Corona halt, wegen der Pandemie. Wie ist das bei dir jetzt im Moment mit dem Pendeln? Bist du heute schon pendelt oder bist du erst vom Wohnzimmer ins Homeoffice übergependelt?
Ja, das Zweite, ja. Ich bin jetzt heute erst eigentlich innerhalb vom Haus unterwegs und pendle heute nicht. Wir sind schon seit dem letzten Lockdown sozusagen fast ein bisschen, sind wir wieder stärker daheim am Arbeiten. Das ist so.
Das Ganze, ja, wir kennen es mittlerweile, ist eine Wellenbewegung, oder? Wie würdest du sagen, hat Corona deine Mobilität insgesamt verändert?
Ja, sicher sehr viel weniger, als ich unterwegs bin. Ich hatte auch einen relativ langen Arbeitsweg eigentlich zu meinem Büro amüs gehabt. Nicht unbedingt vorbildlich für einen Verkehrsplaner. es sind jetzt weniger grosse Distanzen. Gleichzeitig ist es aber im Kleinräumigen dafür spannender. Es ist auch mehr so, dass ich über den Mittag mal für die Kinder koche und dann halt vor dem Mittag noch kurz muss ins Lädeli runterlaufen. So ist es sicher vielfältiger geworden als früher.
Und für jemanden, der so Verkehrsströme auch plant oder probiert, beobachtet, hat die ganze Sache deine Perspektive nachhaltig auch verändert, hast du das Gefühl?
Ja, zuerst eigentlich schon mal. Es war schon spannend gewesen, zum sehen, an den Tagen, wo man dann nachher ins Büro geht, dass das jetzt doch deutlich weniger Leute sind. Dass man das, was man immer wieder mal davon geredet hat, dass eigentlich auch mit den Möglichkeiten von der Digitalisierung ein Haufen Leute könnten von daheim her arbeiten, dass das plötzlich einfach passiert, oder? Und einfach, weil es jetzt halt notwendig ist, weil es nicht anders geht. Und dass man das auch merkt bei der Anzahl Fahrzeuge auf der Straße, bei der Anzahl Menschen auf den Bahnhöfen. Das ist schon sehr spannend gewesen, zum sehen, ja.
Und was hast du jetzt das Gefühl, wenn wir jetzt optimistisch sind und sagen, das Ganze ist doch gelegentlich vielleicht mal vorbei? Wie schnell geht es, bis die Leute wieder in die alten Muster kommen? Oder kommen sie gar nicht mehr in die alten Muster?
Das ist jetzt verschiedentlich in letzter Zeit ja schon diskutiert worden und wahrscheinlich können wir es schon alle erst beantworten, wenn es dann auch mal so weit ist. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass der Schub, den jetzt das gegeben hat, dass man sich auch mehr auf das einlässt, Digitalisierung, als Mitarbeitende, aber auch als Vorgesetzte, die verstanden haben, jetzt definitiv wahrscheinlich der Hinterste und Letzte, dass das auch funktioniert. Ich glaube schon, dass das wird dazu führen, dass mehr Menschen auch dann einzelnen Tag von daheim her schaffen, einfach weil sie auch gewisse Qualitäten mit sich bringt. Und dass durch das regelmäßige Pendlerverkehrsmuster, das man sonst jeden Tag sendet, dass das in dem Ausmaß wird ein bisschen abnehmen. Ob das dann nachher an jedem Tag genau gleich ist oder ob sich dann wie praktisch so ein bisschen einzelne Homeoffice-Tage herausbildet, wo ich natürlich alle einfach besonders schätze, das wird man wahrscheinlich dann nachher noch sehen.
Aber das macht das Planen insgesamt für eure ganze Berufsgattung ja mega schwierig. Also, du hast auch schon berichtet, du hast einen Blog, mobilitäterfahren.ch, du hast dort auch schon geschrieben, ja, Politikerinnen und Politiker, wenn sie zu den Verkehrsplanern gehen, dann wollen sie häufig auch eine Garantie, oder? Ich will, dass die Sanierung da auch in 10, 20 Jahren noch funktioniert und dass es Spatzung drin hat und. Und jetzt ändert sich alles so plötzlich. Das macht euch das Leben recht schwer, oder?
Es war vorne noch schon schwer gewesen, weil Mobilität ist sehr vielfältig, oder? Und die Summe von all diesen Entscheidungen, wo wir Menschen fällen, das ist ein derart komplexes Geflecht, oder? Ich kann nicht nur mein Verkehrsmittel wählen, sondern ich kann auch mein Ziel wählen, ich kann den Zeitpunkt wählen, wenn ich abfahre, eine Route wählen. Da gibt's natürlich gewisse mathematische Modelle, um das auch zu prognostizieren. Aber das ist schon in der Zeit vor Corona, ist das kompliziert gewesen, manchmal auch. Man kann das natürlich annähern, aber es ist immer auch mit gewissen Unschärfen verbunden. Und mit Corona wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern. Und das wird noch mehr eigentlich erfordern, dass wir schlussendlich eigentlich lernen, uns mehr Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir überhaupt welche Angebote wollen wir zur Verfügung stellen, damit wir wirklich eine gute Mobilität erreichen und dann einfach mehr halt auch beobachten, wie das von den Leuten angenommen wird. Das Prognostizieren wahrscheinlich wird in der Tendenz eher noch etwas komplizierter als vorne. Das ist ja so.
Du sagst, was braucht es, um eine gute Mobilität zu erreichen? Da ist ja auch immer die Frage, was heisst gut, oder? Was ist der letzte Moment? Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du neu bist unterwegs gewesen und bist an eine Infrastrukturgrenze gestoßen, also im Stau gestanden oder sonst irgendwo, wo du gefunden hast, also das System jetzt so funktioniert nicht?
Ich bin praktisch nie mit dem Auto unterwegs, aber im öffentlichen Verkehr, im Bahnverkehr, dort gibt es natürlich manchmal schon Augen, dass man Grenzen erkennt. Eben auch, dass man merkt, okay, da gibt es jetzt einen einzelnen Zug von Zürich nach Baden, wo ich jetzt fahre, wo wirklich sehr, sehr voll ist. Oder wo es dann unangenehm ist, überhaupt noch in dem Zug drin zu sein.
Und das Umgekehrte beobachte ich aber auch, wenn ich mal neben den Pendlerströmen durch irgendwie auf Zürich fahre, dass ich 3-4 Nasen im Zug und gleich fahrt den ganzen Zug auf Zürich. Das ist für mich auch, da frage ich mich aber, ja gut, jetzt habe ich 15 Franken gezahlt für das Retour-Billett, wir rechnen immer auch so ein bisschen hoch, oder irgendwie, das kann ja gar nicht aufgehen, wenn so wenig Leute im Zug sind.
Ja, ich denke auch, heute haben wir ein bisschen das Thema, dass man natürlich mit den stark ausgelasteten Linien zu den stark ausgelasteten Zeiten auch eine gewisse QR-Subventionierung haben von denen Angeboten, die man einfach im Sinne von einem Service Public über den ganzen Tag möchte anbieten. Oder? Also wenn man auch schaut, wie zum Beispiel beim ZVV die sogenannten Kostendeckungsgrade sind, also genau das, was du ansprichst, lohnt sich das, dann schwanken die natürlich zwischen den verschiedenen Linien sehr stark. Das ist auch online abrufbar. Und natürlich wird das noch viel stärker ausfallen, die Unterschiede, wenn man jetzt über Tageszeiten hinschaut. Und klar, das ist natürlich schon auch eine Frage, kann man da vielleicht künftig noch ein bisschen etwas optimieren, vielleicht auch jetzt mit den Entwicklungen, die sich über Corona so ergeben haben. Muss sich aber schon auch bewusst sein, auch das stößt natürlich an Grenzen, jetzt gerade wenn ich jetzt an den öffentlichen Verkehr denke. Wir brauchen immer noch jemanden, der das Fahrzeug lenkt. Und da gibt es gewisse Themen wie, der muss ja irgendwo zusteigen und das Fahrzeug übernehmen. Und dann muss er einen gewissen Umlauf muss er's fahren. Er kann ja nicht, nur wenn es plötzlich niemand mehr zusteigt, dass das Fahrzeug einfach irgendwo stehen lässt. Das heisst, wir haben schon gewisse Zwangspunkte in dem ganzen System. Man kann das jetzt gerade im ÖV kann man das nicht unendlich dann nachher effizienzmässig noch trimmen.
Gibt es bestimmte Ansätze, wo du das Gefühl hast, doch, da können wir mit Digitalisierung noch etwas rausholen? Also jetzt auf Planungsseite, aber vielleicht auch auf Seite von Pendlerströmen ein bisschen besser steuern irgendwie?
Ich denke, auf Planerseite können wir sicher jetzt, wenn wir an Strassenraum denken und wie wir den bespielen, dann nachher und organisieren, dann können wir dort sicher noch das eine oder andere mit Digitalisierung rausholen. Ich denke jetzt da zum Beispiel, irgendwie Lichtsignalanlagen, die heute schon sehr, sehr effizient auch gesteuert sind, aber wo es vielleicht schon noch das eine oder andere gibt. Ich beobachte zum Beispiel manchmal, dass man ja bei Autospuren noch grün hat, obwohl gar kein Auto mehr kommt. Oder dass bei Fußgängerstreifen die Leute sehr schnell jetzt überlaufen, weil ein Haufen jüngere Leute drüber laufen und es ist trotzdem noch relativ lang grün, weil die Anlage einfach davon ausgeht, dass es vielleicht auch Leute hat, die langsamer unterwegs sind. Und da lässt sich natürlich mit Sensorik, mit intelligenterer Steuerung, lässt sich noch ein bisschen etwas rausholen. Sicher noch ein grösseres Potenzial, habe ich das Gefühl, gibt's im Bereich von der Digitalisierung für die Menschen selber, für die Wahl und für die Nutzung von ihren verschiedenen Mobilitätslösungen, die sie beanspruchen. Wenn ich Möglichkeiten hätte, stärker vielleicht auch über Apps einfach mir meine jetzt aktuell nötigen Verkehrsmittel, mein Menü wie zusammenzustellen, dass ich sage, ich brauche jetzt ein Billett von dort und dort, dann kann ich dort gerade das Auto übernehmen, etc. Da gibt es alles Lösungen, aber die würden sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen stärker miteinander verknüpfen lassen. Das geht dann nachher so in Richtung von dem von dem Codewort Mobility as a Service, oder dass ich weniger darauf angewiesen bin, dass ich noch bestimmte Sachen besitze. Also ich brauche nicht unbedingt ein bestimmtes Abonnement, das ich ganz klar zugeschneidert habe. Ich kann mich von dem bis dann dort in dem Raum mit dem ÖV bewegen und ich brauche auch nicht zwingend mein eigenes Auto, sondern ich kann jeweils für die Fahrten, die ich brauche, so ein bisschen nach dem Pay-per-Use-Ansatz auch schlussendlich einfach das bestellen und zahlen, was ich jetzt wirklich für die Fahrt brauche und nicht noch mehr. Oder? Das ist ja das, was die Leute nicht gerne machen, dass man dann nachher das Gefühl hat, jetzt verständlicherweise, oder jetzt muss ich für etwas zahlen, was ich eigentlich gar nicht möchte.
Was bräuchte es, um das Mobility as a Service besser noch zu positionieren oder zu ermöglichen? Im Moment ist ja schon noch so auch ein bisschen Gärtli denken, es ist auch eine gewisse Konkurrenz, oder? Also wenn ich meine Reise über die SBB-App plane, kommen ja logischerweise SBB-Angebot. Google Maps macht es schon so ein bisschen, dort sehe ich oben die verschiedenen Ritter, Auto, Velo, ÖV, Uber, je nachdem, ist auch schon drin. Was hast du das Gefühl, was sind die Player, die da am meisten könnten oder sollten vorwärts machen?
Player können wahrscheinlich sehr unterschiedliche sein, oder? Das sieht man auch, eben genau jetzt an dem Beispiel, wo du gesagt hast, dass eigentlich schlussendlich mit Google jetzt eigentlich ein Player, ein sehr grosser Player, der nicht aus der Mobilitätsbranche kommt, in dem Bereich Lösungen auch anbietet. Ich bin aber nicht sicher, ob die technologischen Lösungen allein, ob die langen, weil eben, da gibt's jetzt ja eigentlich auch schon Verschiedenes, das nimmt zu, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ich glaube, daneben braucht es aber auch eine gesellschaftliche Diskussion und einen gewissen Wandel in dem, wie wir auf Mobilität schauen. Und da muss ich schon auch sagen, ich befürchte dort auch ein bisschen, dass es vielleicht gewisse Anreize, geänderte Anreize in diesem Bereich braucht. Oder solange dass es noch auch Firmen gibt, zum Beispiel, wo den Mitarbeitenden gratis Parkplätze für ihr Privatfahrzeug zur Verfügung stellen, und solange, dass ich eigentlich unabhängig davon, wie stark, dass ich jetzt Strassenkapazitäten nutze, einfach kann mit meinem Privatauto von die Heim her in so ein Unternehmen fahren und dort gratis parkieren, solange ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass ich sage, okay, jetzt nutze ich irgendwelche für das Gesamtsystem effizientere Alternativen. Oder? Das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Also so das Zusammenspiel aus Digitalisierung und technischen Lösungen, aus einem gewissen gesellschaftlichen Wertewandel und aber auch aus dem Setzen von politischen Anreizen wäre schon voraussetzlich, damit man solche Veränderungen würde hinbekommen.
Wie schaust du auf die Politik? Gibt es Sachen, wo du sagst, ja, das macht sie, das läuft gut, um eben den Wandel herzubringen?
Ich denke, man ist sich unterdessen bewusster, als wo ich angefangen habe in diesem Beruf, dass wir zunehmend an Grenzen stossen. Ich denke, also die Verkehrsnetze im Grundsatz sind eigentlich gebaut und es geht mehr darum, wie wir sie möglichst effizient nutzen. Und das Verständnis, habe ich das Gefühl, das ist in der Politik im Grundsatz grösser als früher. Aber es ist vielleicht manchmal noch ein bisschen wenig spürbar, dass auch Konsequenzen aus dem heraus müssen folgen. Oder? Also, dass man sich halt wirklich auch damit muss auseinandersetzen, wie schaffen wir es denn, die effizientere Nutzung anzubringen? Langt es einfach, dass man sagt, nutzt Flächen- und ressourcenschonende Fahrzeuge und Verkehrsmittel wie Velo und ÖV? Oder müssen wir auch halt selber mit Rahmenbedingungen schaffen in die Richtung, um die Ziele, die wir auch politisch in Dokumenten festschreiben, um die nachher auch zu erreichen. Und dort sehe ich schon noch einen gewissen Gap zwischen dem Wunschdenken, wo ich immer mehr auch so ein bisschen eine Einheitlichkeit in der Aussage von der Politik wahrnehme und nachher dann die konkreten Massnahmen, die noch ein bisschen viel nach dem Prinzip sind. Wir stellen einfach verschiedene Alternativen zur Verfügung und die Menschen sollen dann einfach wählen. Und das ohne Anreiz, muss man sich dort schon bewusst sein, wird wahrscheinlich nicht sehr schnell dann nachher so ein Umdenken stattfinden.
Eine spezielle Rolle hat da ja auch immer die Stadt Zürich, halt einfach auch, weil es die grösste ist, man schaut halt auf Zürich und dort hat es ja zum Beispiel den historischen Parkplatzkompromiss gegeben, der ja jahrzehntelang bestanden hat, dass man ja keinen Parkplatz darf streichen, der ist jetzt plötzlich gefallen. Die Tempo-30-Zone wird massiv ausgeweitet, also dort geht plötzlich extrem viel. Wie beobachtest du das? Hättest du gedacht, dass das so schnell geht plötzlich?
Nein, das hat mich jetzt, also insbesondere beim Parkplatzkompromiss, schon auch ein bisschen überrascht schlussendlich, dass das doch relativ schnell dann nachher man von dem dann dort nachher weggekommen ist. Ich bin aber auch der Meinung, wenn ich das, eben, wie ich vorhin gesagt habe, der Strassenraum, wenn man das schaut, der Raum, wo man eigentlich hat, die Flächen zwischen Fassaden und Fassaden in einer Stadt Zürich, die ist eigentlich gegeben, oder? Und trotzdem kommen immer mehr Menschen in die Stadt, die, weil es einfach attraktiv ist, da zu leben, zu arbeiten, einzukaufen etc. Und die Stadt Zürich muss natürlich schauen, wie sie mit dem beschränkten Raum umgeht. Und dort ist klar, dann ist man automatisch, ist man natürlich sehr stark sensibilisiert darauf, dass man möglichst flächeneffiziente Verkehrsmittel fördert. Und da muss man jetzt schon mal ganz klar sagen, das Auto hat in vielen Räumen von der Schweiz durchaus unverändert auch noch eine wichtige Rolle und eine nachvollziehbare Rolle. Aber in einer Stadt wie Zürich sollte man schon schauen, dass man nicht allzu viele Autos drin hat, weil das einfach die Möglichkeiten, zum die ganzen Bewegungen abzuwickeln, massiv erschwert. Oder? Also man müsste, in einer Stadt Zürich ist es nachvollziehbar, dass man darauf schaut, dass man möglichst einen hohen Anteil vom ÖV und dem Velo und dem Fußverkehr erreicht, damit auch wirklich so viele Menschen sich können in dieser Stadt bewegen, wie es das wollen. Und ich denke, man dürfte dort auch, ich finde es auch wichtig, in diesem Bereich auch das Ganze ein bisschen zu entpolitisieren. Das hat schlussendlich, hat das auch immer, oder zumindest die Emotionen auch ein bisschen draussen zu lassen. Das hat nicht nur mit Wertvorstellungen zu tun, sondern schlicht mit physischen und räumlichen Grenzen und kommt eigentlich auch denen zugute, die tatsächlich angewiesen sind, mit dem Auto in der Stadt unterwegs zu sein. Ich denke jetzt da an Handwerker, ich denke aber auch an Lieferdienste, oder? Wo Menschen, die in der Stadt wohnen, die auch selber kein Auto haben, trotzdem zum Teil vielleicht auch gewisse Sachen sich liefern lassen oder zumindest froh sind, wenn der Liefer- und Güterverkehr auch die Geschäfte bedient, wo sie nachher dann zu Fuß und mit dem Velo einkaufen. Und mir jetzt aus einer verkehrsplanerischen Optik ist es lieber, wir schaffen es mit Anreiz, die Kapazitäten für den motorisierten Verkehr, für den motorisierten Verkehr zu reservieren, wo für das Funktionieren von dieser Stadt wirklich erforderlich ist und dass wir mehr auch Menschen, die auch können Alternativen nutzen, auch können dazu animieren, dass sie die nutzen.
Aber das gefällt natürlich schon nicht allen. Wenn eben eine Stadtverwaltung kommt und sagt, deine Mobilität finden wir gut und deine Mobilität finden wir schlecht. Das ist eine Bewertung von aussen.
Das ist so, ja. Also, aber das haben wir in anderen Politikbereichen haben wir das schlussendlich auch. Oder? Das ist vielleicht manchmal ein bisschen ein Trugschluss, den wir uns hingegeben haben, weil lange Verkehrsingenieure sehr viel auch einfach haben können organisieren, solange es noch nicht so viel Verkehr gegeben hat. Und man vielleicht noch ein bisschen mehr Platz gehabt hat. Und da ist das, wir können es allen recht machen, hat vielleicht schon noch funktioniert. Aber wie gesagt, vorne im urbanen Raum stoßen wir jetzt da an Grenzen. Und überall, wo es Grenzen hat, geht es schlussendlich auch darum, dass man irgendwie muss verteilen, abwägen. Und dann kommen natürlich schlussendlich auch Güterabwägungen kommen auch Wertesysteme, kommen dann nach einem Spiel, wo man halt auch muss miteinander ausdiskutieren und das auch schlussendlich dann auf dieser Basis entscheiden. Und das ist klar, das ist nicht unser Job als Verkehrsplaner. Ich sage das nur von außen her, dass das erforderlich ist und dass es rein aus einer technischen Sicht, aus der ich jetzt kann argumentieren, dass es erforderlich ist, auch die Diskussionen zu führen. Und dass es aus einer technischen Sicht, wenn man das Ziel hat, eigentlich eine Stadt attraktiv zu halten und viele Menschen dort drin zu haben, die sich dort können bewegen können, dass dann natürlich die flächeneffizienteren Verkehrsmittel, dass die dann zu bevorzugen sind. Die Diskussion führen, das muss schlussendlich Politik. Mhm.
Und die Fläche ist ja ein Argument. In der Argumentation vom Stadtrat ist so fest um die Lärmemissionen gegangen. Langsamer Verkehr sei gleisliger. Und das erinnert mich jetzt gerade an die andere Podcast-Episode von dieser Serie, die ich geredet habe mit Christian Grasser vom Verband für Telekommunikation, wo auch so einen Wertewandel beobachtet, wo einfach sagt, in einer Stadt drin hast du früher die Infrastruktur, die Mitte ist stark, sichtbar, dass sie schon mal ist wirklich mal eine Industrie, ein Gebäude mit drin gestanden oder ja, so etwas. Oder eben Telekommunikationsmasten in seinem konkreten Fall. Und das will man heutzutage einfach nicht mehr. Da hat sich die Werte gewandelt. Man will die Infrastruktur nicht mehr sehen. Ist das im Verkehr ähnlich?
Ja, das würde ich sagen, dass, da gibt es grosse Parallelen. Oder? Also ich glaube, das ist allgemein vielleicht ein bisschen das Dilemma am Verkehr. Oder? Alle wollen Erreichbarkeit im Sinne von sich können bewegen, auch Ziele erreichen, was total nachvollziehbar ist. Und niemand möchte den Verkehr, der aus dem aus entsteht. Oder? Und da gibt's, das ist ein Dilemma, wo man kann lösen, wo es verschiedene Wege gibt, das zu lösen. Aber man muss sich auch bewusst sein, eben, dass uneingeschränkte Mobilität und uneingeschränkte Wahlfreiheit, wie ich meine Mobilität gestalte und auf der anderen Seite möglichst wenig Verkehr, das kann sich beissen. Oder wenn alle sich entscheiden wollen, mit dem Auto unterwegs zu sein, dann hat das nicht nur zur Folge, dass dann ein Haufen Leute im Stau stehen, sondern es hat auch zur Folge, dass es dann halt mehr Emissionen gibt. Und auf der anderen Seite, wenn sich ein Haufen Leute entscheiden, zu Fuß und mit dem Velo unterwegs zu sein, dann habe ich deutlich weniger Emissionen. Aber es ist auch klar, dass ich dann nicht kann, oder nicht so einfach kann, ein Ziel dann nachher wählen, jetzt ein Einkaufsgeschäft oder so, wo 30, 40 Kilometer weit entfernt ist. Mhm. Also da gibt es einfach schlussendlich wie ein Dilemma, wo man auch muss als Gesellschaft sich ein bisschen entscheiden, was ist einem mehr wert.
Du hast jetzt gesagt, in der Stadt ist der Platz eng und es ist schlicht einfach nicht mehr alles machbar. Auf dem Land aussen hat man noch mehr Platz und da ist auch der Ort, wo grosse Verkehrsprojekte zum Teil noch möglich sind. Also eben jetzt Brüttener Tunnel im öffentlichen Verkehr zum Beispiel zwischen Zürich und Winti. Oder ja, man baut neue Tunnelröhren, man baut neue Umfahrungsstrassen. Dort hast du aber manchmal auch Fragezeichen, wie viel von dem das noch sinnvoll ist.
Ja, also ich denke, man muss sehen, für was man Ausbauten heute macht. Es gibt einerseits, oder grundsätzlich so Ausbauten könnte ich machen. Das eine wäre, um Reisezeiten zu verringern. Und wenn es um das geht, würde ich jetzt sagen, sowohl auf der Schiene wie auf der Strasse, das können wir uns künftig aus meiner Sicht problemlos sparen. Wir
haben wieso? In der Schweiz, wir ist haben es für Schweiz, dich nicht mühsam, wenn du lang brauchst, um zu arbeiten? Du hast vorhin gesagt, du hast schon einen relativ langen Arbeitsweg.
Man sieht einfach, dass in der Realität Reisezeiteinsparungen in den letzten 20, 30 Jahren eher dazu geführt haben, dass man weiter entfernt vom Arbeitsort auch wohnt. Mhm. Also es ermöglicht halt, dass man zum Beispiel, ich sage irgendetwas in einer Bündner Herrschaft oder so, bei Chur und vielleicht nicht einmal in der Stadt Chur selber, dass man dort wohnt und nachher in einer Stadt Zürich arbeitet. Und das hätte man früher sich gar nicht können vorstellen. Aber es ist möglich geworden, durch das, wo man geschaffen hat, an Verkehrsnetz, wo die Schweiz auch geschrumpft ist über die letzten 100 Jahre. Und ich denke, das ist auch für sich nicht per se jetzt nicht einfach eine schlechte Entwicklung gewesen. Man hat das heute auch mit der Entwicklung jetzt, mit der raumplanerischen Strategie versucht man jetzt auch stärker, in dieser gebauten Realität ihnen wieder ein bisschen Schwerpunkte setzen, eben auch so ein bisschen Nebenzentren zu stärken, nicht nur, dass alles, die ganze Schweiz einfach nur Zürich ist und Zürich einfach im Grunde genommen das Zentrum oder die Innenstadt von der ganzen Schweiz ist, da kann man mit der Raumplanung kann man heute steuern und das macht man auch. Aber genau darum, weil man jetzt auch möchte stärker richtig, vielleicht ein bisschen polyzentrischer Modell von der Raumstruktur in der Schweiz angehen, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, dass man in dieser Fläche von dem Mittelland, wo eh schon sehr gut miteinander vernetzt ist, jetzt noch grosse Ausbauten macht, um schneller werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass immer mehr Menschen unterwegs sind, trotzdem in dem Land innen. Oder man schafft es mit der Innenentwicklung, mit dem geschickten Nutzen von Flächenreserven, dass man in dem bestehenden Siedlungsgebiet innen immer mehr Leute auch da drinnen wohnen und arbeiten. Und wie vorhin gesagt, wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass die auch auf dem vorhandenen Netz jetzt unterwegs sind, kann es natürlich trotzdem sein, dass dann an gewissen Orten wieder stärker klemmt, auf der Strasse und auf der Schiene. Und dort können Kapazitätsausbauten, wie zum Beispiel ein Brüttener Tunnel, wo ein Kapazitätsausbau vor allem auch ist, die können die können sehr wohl, können die noch an einzelnen Punkten, können die noch sinnvoll sein. Ich würde auch dort, jetzt einfach im Sinne von einem effizienten Einsatz der Mittel, würde ich tendenziell auch eher Kapazitätsausbauten noch beim Bahnverkehr sehen. Bei der Strasse müssen wir uns schon auch bewusst sein, dass in der Vergangenheit, wenn man jetzt die Entwicklung am Rabrecktunnel schaut, den ich jetzt sehr gut kenne, wenn ich in der Nähe dort wohne, da hat man vor dem Ausbau von der dritten Röhre, hat man damals grossen Stau gehabt, aber es hat auch dazu geführt, dass die Spitzen dann immer länger gegangen sind. Dann hat man den Ausbau gemacht, um eigentlich 50%, sogar mehr als 50% mehr Kapazität, in die eine Richtung 100% mehr Kapazität, in die andere Richtung 50% mehr Kapazität. Und hat das Gefühl gehabt, dass das jetzt wahrscheinlich für lange Zeit langt. Und tatsächlich ist es dann nachher jetzt eigentlich nur wenige Jahre gegangen und die Kapazitäten sind schon wieder gefressen. Also es führt einfach dazu, dass dann halt wieder mehr Leute können, sich auch überlegen, okay, ich kann eigentlich zu praktisch jeder Zeit durch den Bereich durchfahren. Es hat ja jetzt mehr Platz wieder. Ich muss also nicht am Morgen um 6 Uhr abfahren, sondern ich kann wieder am 7 Uhr abfahren. Und das führt einfach dazu, dass es dann in den Zeiten, wo besonders viele Bänder unterwegs sind, schon nach wenigen Jahren dann wieder Stau gibt. Oder? Und da muss man sich schon ein bisschen fragen, wie nachhaltig ist das, wenn wir so schnell immer wieder dann nachher an die Grenzen stoßen.
Da wird ja häufig auch einfach gerechnet. Ein Bauprojekt kostet eine bestimmte Summe und dann probiert man aber auszurechnen, ja, wie viel Geld sparen wir, wenn die Leute schneller in der Arbeit sind, oder? Und dort heisst es eigentlich immer, ja doch, das lohnt sich.
Ja, das ist so. Die Tools wenden wir selber auch viel an. Haben aber aus meiner Sicht auch gewisse dunkle Punkte, wo man da ein bisschen unterschlägt, oder? Weil es ist zwar so, dass man kann aufgrund von Befragungen, also die Wert, wie viel das eine Stunde wert ist, die entstehen durch Befragungen von den Leuten, oder? Dann nachher schlussendlich verschiedene Werte aufgrund von der Antworten, die sie geben, das ist eine relativ komplexe mathematische Sache, aufgrund von Antworten, die sie geben, wie der Wert von einer Stunde Reisezeit-Einsparung dann nachher ermittelt. Und das ist etwa bei 20 Franken pro Stunde. Ich muss jetzt aber schon offen sagen, ich bin nicht sicher, ob mir jeder würde 20er-Noten geben, wenn ich ihm tatsächlich würde sagen, okay, du musst jetzt das zahlen, wie du eine Stunde sparst. Und eine Stunde spart man noch schnell über ein Jahr. Ich habe dort auf meinem Blog mal in einem Beitrag ein typisches Beispiel mal ein bisschen durchgerechnet und habe gesagt, wenn jetzt im Gubrist ein Pendler irgendwo pro Weg 5 Minuten verliert, und ich glaube, das ist noch nicht wahnsinnig viel, wahrscheinlich ist es de facto noch mehr, dann wären das etwa 40 Stunden pro Jahr, wo, wenn das würde wegfallen, der Zeitverlust durch einen Ausbau, wären das etwa 40 Stunden pro Jahr, wo jetzt etwas wert wären, die er anders hätte können nutzen. Und wenn man jetzt das durchrechnet, im Pendelverkehr ist der Zeitwert noch ein bisschen höher, ist 30 Franken, dann wäre also die verlorene Zeit 1200 Franken wert. Oder andersrum gesagt, es müsste ihm eigentlich 1200 Franken pro Jahr wert sein, wenn jetzt der Stau wegkommt. Ich bin aber nicht so sicher, ob jeder bereit wäre, die 1200 Franken zu zahlen, wenn man ihm das sagt. Jetzt kann man natürlich sagen, er zahlt ja schon mit der Motorfahrzeugabgabe, mit der Mineralölsteuer. Und ja, das ist tatsächlich so. Und das zeigt vielleicht auch das Problem, das wir heute haben bei der Strassenfinanzierung. Wir haben heute eigentlich vollkommen Flatrate im Verkehr, oder? Lustigerweise haben wir im Verkehr Flatrate lang, bevor eine Telekommunikationsbranche aufgekommen ist, wo das nachher jetzt heute auch stark natürlich uns allen bekannt ist, oder? Aber beim Verkehr hat man das eigentlich schon praktisch immer gehabt. Ich muss nicht mehr zahlen, wenn ich zu einer bestimmten Zeit, wo besonders so hohe Nachfrage ist, unterwegs bin. Und da denke ich, das wäre zum Beispiel ein Anreiz, wo man sicher auch künftig müsste stärker ins Auge fassen, wie das zum Beispiel eben mit Mobility Pricing auch diskutiert wird, dass man dann, wenn man zu Zeiten unterwegs ist, wo ein Haufen Leute das möchten, dass man dann mehr muss zahlen als heute. Dafür im Gegenzug, wenn man andere Zeiten nutzt, auch weniger muss zahlen.
Ganz zum Schluss möchte ich noch ein Thema ansprechen, kurz, wo jetzt noch zu kurz gekommen ist, und das ist das autonome Fahren. Da hat man je nach Ansicht ja auch rechte Hoffnungen drin. Einerseits, weil die Auto näher aufeinander fahren können, und zweitens, weil man sie theoretisch mehrfach kann nutzen kann, weil sie nicht einfach den ganzen Tag nicht mehr auf einem Parkplatz stehen. Sind die Erwartungen gerechtfertigt oder sind die überhöht?
die autonomen Fahrzeuge dürften auf jeden Fall können näher zueinander aufschliessen. Also das ist zu erwarten. Und ich glaube, die technologische Entwicklung, habe ich den Eindruck, die wird wahrscheinlich auch in irgendeiner Form stattfinden. Es wird vermutlich auf Strassen, wo nur der Autoverkehr unterwegs ist, wie Autobahnen und so, wird es auch schneller möglich sein, das umzusetzen. Im Stadtverkehr haben dort schon auch ein Haufen Fachleute, auch ich, schon noch ein bisschen Fragezeichen, weil es einfach sehr komplex ist dort mit der Vielzahl an möglichen Konflikten, wo dann so eine künstliche Intelligenz auch entsprechend verstehen muss. Die grosse Frage, die nachher ist, ob das dann auch die Einsparungen, die man holt, sozusagen, oder die Kapazitätsgewinne, die man holt, indem das Fahrzeug könnte näher aufeinander fahren, ob die dann auch wirklich genutzt werden, dass man kann den Verkehr mit weniger Stau bewältigen, oder ob das dann sogar im oder ob die andersseitig wieder aufgefressen werden. Und das hängt stark davon ab, wem als die autonomen Fahrzeuge gehören. Weil wenn die autonomen Fahrzeuge, wenn die weiterhin im Privatbesitz sind, dann sehen ein Haufen Experten eine grosse Gefahr, dass durch das, dass man jetzt nach einer während dem Autofahren etwas anderes kann machen, dass in der Tendenz sogar Fahrten zunehmen, dass auch Leerfahrten zunehmen, weil je nachdem will ich ja dann nachher mir das Geld sparen für einen Parkplatz im Zentrum, wenn ich so ein autonomes Fahrzeug habe, das soll doch den ganzen Tag durch, soll das wieder heimfahren, dann gibt es pro Fahrt sozusagen, wo ein Mensch drin sitzt, gibt es noch eine zweite Fahrt retour, wo kein Mensch drin sitzt. Also im Privatbesitz, wenn die Autos im Privatbesitz sind, dann nachher ist eher fraglich, ob dann tatsächlich aus dem heraus Kapazitätsgewinne entstehen, ob das eine Lösung ist für unsere Verkehrsprobleme. Ein bisschen anders sieht es vielleicht aus, oder nimmt man auch ein bisschen an, wenn die autonomen Fahrzeuge Teil von so einer Mobility-as-a-Service-Flotte sind, wo zwar schon auch frei zirkuliert, wo es vielleicht auch die ein oder andere Leerfahrt gibt, wo aber durch viel mehr Menschen genutzt werden können. Und wenn so ein Konzept sich durchsetzen würde, wenn ein Anbieter auch solche Fahrzeugflotten zur Verfügung stellen, dann kann es schon sein, dass mit dem eigentlich motorisierte Mobilität von heute flächeneffizienter und auch ressourcenschonender noch kann abgewickelt werden. Aber das hängt eben wirklich davon ab, wie schnell gelingt es auch, dass die autonomen Fahrzeuge können sicher und zuverlässig im dichten städtischen Raum verkehren und wie es organisiert ist, Privatbesitz oder eben eher Teil von einer mietbaren Flotte.
Gut, da sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, danke vielmals für das Gespräch, Stefan Erne. Wenn du jetzt zum nächsten Mal wieder mal ins Büro gehst, eben im Moment viel Homeoffice, gibt es irgendetwas, wo du dich freust, wo du sagst, während dem Pendeln, hey, ich höre gerne einen Podcast, ich schaue gerne aus dem Fenster im Zug. Gibt es irgendetwas, wo du dich freust drauf?
Ich glaube, ich freue mich schon eher wegen dem Ziel, denn es ist schon noch etwas anderes, ob man Menschen wieder physisch auch kann so treffen oder ob man das die ganze Zeit nur über einen Bildschirm macht. Ich glaube, beim Pendeln selber würde ich nicht allzu viel vermissen.
Der E-Zürich Polit-Talk gibt es auch als Live-Event und es wäre grossartig, euch dabei zu haben. Alle Infos findet ihr auf zh.ch/polittalk oder auf ezürich.ch. Und ein Mitschnitt von dieser Live-Diskussion gehört ihr ebenfalls hier im Podcast. Verantwortlich für einen Polit-Talk ist das Kooperationsnetzwerk eZürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich. Die Podcast-Produktion mache ich, der Nicolai Berger von der Podcast-Schmiede.